Aus den Morgengesprächen im Kloster des Abtes Linji, 42. Beispiel. In Linjis Kloster wandten sich die Mönche eines Morgens mit dieser Frage an den Abt. Sag, Abt, wenn wir Zen-Buddhisten tatsächlich die schriftliche Überlieferung ablehnen und die Bücher der alten Meister nicht lesen, wie können wir zu Weisen werden? Wisst ihr, geschätzte Weggefährten, wie die alten Meister zu Weisen wurden, bevor sie noch ihre weisen Bücher geschrieben hatten? Kam Linji mit der Gegenfrage. Aber da die Mönche schwiegen, antwortete der Abt sich selbst. Zweierlei können wir über die alten Meister denken, Mönche. Beides mit Berechtigung. Das eine, vielleicht sind sie niemals zu Weisen geworden. Denn wofür hätten sie dann Bücher geschrieben? Wir wissen, nicht wahr, dass ein weiser Mensch so etwas nicht tut. Das andere aber, wenn sie dennoch zu Weisen wurden, wurden sie das sicherlich nicht durch die Bücher. Denn wenn das geschehen könnte, müsste man nur jedermann die erforderlichen Bücher lesen lassen und auf einen Schlag wäre die ganze Welt weise. Jeder fände Erleuchtung, als ob er einen Zaubertrank genossen hätte. Nun aber wisst, Mönche, dass es weder diesen Zaubertrank noch solche Bücher gibt. Sucht sie gar nicht. Es hat sie nie gegeben. Aber wo ist die Weisheit aufzufinden, Abt? Fragten zweifelnd die Mönche. Geschätzte Weggefährten, wandte sich der Meister neuerlich an seine Schüler und er sprach voller Mitgefühl. Die Weisheit ist nicht Bildung und auch nicht Wissen, welches sich so leicht aus Büchern aneignen lässt, auch nicht Klugheit, wie manche es sich vorstellen, und vor allem nicht List, wie die Allerdümmsten meinen. Die Weisheit, Mönche, ist nichts anderes als die richtige Sicht, welche uns dabei hilft, dass die Welt nicht als etwas anderes erscheint. Die Weisheit ist eine Fähigkeit, die nicht erlernbar ist, behauptete entschlossen der Abt. Dann, seine enttäuschten Schüler überblickend, fügte er hinzu, deshalb verzweifelt nicht, Mönche. Wenn ihr gut aufpasst, wie die braven Schafe auf dem Berghang weiden oder erspäht, wie die faulen, schläfrigen Büffel im lauwarmen Schlamm herumliegen, könnt sogar ihr sicher einmal zu Weisen werden, beendete Abt Linji sein Morgengespräch über die Weisheit in seinem Kloster am Ufer des Huodo-Flusses. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Die Weisheit ist nicht Bildung und auch nicht Wissen, auch nicht Klugheit. Die Weisheit ist nichts anderes als die richtige Sicht, welche uns dabei hilft, dass die Welt nicht als etwas anderes erscheint, als was sie ist. Und wie man Weisheit erwirbt? Wenn ihr gut aufpasst, wie die braven Schafe auf dem Berghang weiden oder erspäht, wie die faulen, schläfrigen Büffel im lauwarmen Schlamm herumliegen, könnt sogar ihr sicher einmal zu Weisen werden. Harada Roshi hat mal bei irgendeinem Vortrag so eine Reihenfolge aufgestellt, wie wichtig ihm was ist. Als erstes nannte er Samu, arbeiten. Als zweites Sazen und als drittes das Studium. Ich verstehe das so, Samu heißt ja nicht nur Arbeit, sondern hellwach, lebendig sein, lebendig leben und handeln. Darum geht es doch. Sazen und Studium ist ja nur Training, nicht das Eigentliche. Und wenn man hellwach und lebendig ist und die Welt so wahrnimmt und so sieht, wie sie tatsächlich ist, das ist ihm das Wichtigste. Das ist Weisheit, wie Lin Shi sagt. Was erleben wir aber? Absurdes Theater im Geist. Ohne Unterbrechung, Schatten von Gedankenfetzen und Videos. Uns schäftigen Probleme, als wären wir davon besessen manchmal. Lassen uns einfach nicht los, wenn wir uns einmal darauf eingelassen haben. Und dann ziehen sie uns rein und raus aus dem Leben, raus aus der Wirklichkeit. Wir leben im Traum, was uns unser Geist vorspielt. Die Bilder kommen ohne erkennbaren Grund. Und dann kriegen wir gar nicht mit, was gerade passiert von der Wirklichkeit. Wie ich es heute Morgen sagte, das ist der Automat, wie ich ihn nenne. Weil das, was da bei uns im Geist passiert, unterliegt nicht unserer Kontrolle, unterliegt nicht meinem Willen. Das passiert alles einfach so, von alleine, keine Ahnung warum, woher. Erklärungen gibt es genug, aber irgendwie rauszukriegen, warum kommt mir gerade das in den Kopf und warum kommt mir dieses Bild in den Kopf und warum habe ich plötzlich jenes Gefühl. Gerade hier beim Sitzen, wo wir ja im Grunde mit den Ursachen dessen, was uns draußen alle Nase passiert und was uns da beschäftigt, also was wir da tatsächlich erleben, gar nicht konfrontiert sind. Hier sind wir ja sozusagen auf der Isolierstation. Als ich mit Zen anfing, wurde mir das ziemlich schnell bewusst. Ich weiß noch, innerhalb von der ersten 10, 15, 20 Sitzrunden, die ich gemacht habe. Das bin ja gar nicht ich, was da abgeht. Jedenfalls passiert es ja nicht aufgrund meiner Entscheidung und meines Willens. Ich habe dann damals als ich den Beobachter identifiziert, weil ich ja schon gemerkt habe, außerdem haben mir das kluge Bücher nahegelegt, ich bin derjenige, der das ja wahrnehmen kann, wenn ich aufmerksam bin. Aber ich bin nicht der, der bewusst entscheiden kann, was im Geist passiert und was nicht. Und den Beobachter habe ich dann viele Jahre, wie sagt man so schön, kultiviert. Beim Sitzen natürlich, aber das war mir damals schon noch klar. Das Wichtigere war mir eigentlich der Alltag. Also immer wieder mich im Alltag daran erinnern, Michael, sei bewusst, was ist hier gerade los? Benoit behauptet, es gibt so etwas wie eine freie Entscheidung in Abgrenzung von abhängiger Entscheidung. Abhängige Entscheidung, also geschätzt 80-90% unseres Tages, vielleicht sogar häufig oder manchmal 100%. Da muss man schon sehr genau hingucken, weil man bildet sich sehr leicht ein, sehr schnell und sehr leicht ein, man hätte frei entschieden. In der Reaktion auf irgendein Ereignis, irgendein Gespräch, irgendetwas, was mir passiert ist. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man eigentlich meistens, würde ich sagen, fast immer, auch meine Entscheidung, wie verhalte ich mich jetzt dazu, wenn sie mir bewusst ist überhaupt, die Entscheidung dann doch wieder resultiert aus irgendwelchen Wünschen oder Ängsten oder Vorstellungen. Wenn Lin Chi hier, wie in dem Buch, sagt, wenn uns die Welt nicht als etwas anderes erscheint, als sie ist, nur dann können wir frei entscheiden. Frei von Konzepten, von Vorstellungen, von Abhängigkeiten, von Wünschen und Abneigungen. Es gibt ja diesen Satz, die Welt ist geistbeschaffen. Und wenn ich das nicht unter existenzphilosophischem Gesichtspunkt betrachte, also gibt es die Welt überhaupt oder ist die Welt nur in meinem Geist, weil ich, wenn man genau hinguckt, ja gar nicht weiß, ob sie außerhalb meines Geistes wirklich existiert. Aber das ist eine andere Frage. Ich verstehe dieses, die Welt ist geistbeschaffen, dann eher so, ich erlebe diese Welt nie, so gut wie nie, ohne meine Begriffe, ohne Namen, ohne Bedeutung, ohne Bewertung. Also nie wirklich frei, sondern immer nur in Bezug auf in meinem Geist schon vorgefertigte Muster und Kriterien. Insofern ist die Welt so, wie ich sie erlebe, und was sie mit mir macht, was Gespräche mit mir machen, was Ereignisse mit mir machen, was Bilder mit mir machen, immer nur im Kontext von Bewertungen, Einstellungen, Konzepten, Wünschen, Abneigungen. Das, was man Gier, Hass und Verblendung nennt. Ich dachte immer, und so wird es ja im Buddhismus meistens auch gelehrt, wenn man so in Büchern, Artikeln und sonst wo guckt nach irgendwelchen Vorträgen oder Reden oder dann eben Empfehlungen, was muss ich eigentlich tun, was kann ich eigentlich tun dagegen, entdecke ich immer die Vorstellung, ich müsste alles das, mein Karma nämlich, ich müsste es erledigen, loswerden, neutralisieren, schlechtes Karma durch besseres ersetzen und sowas. Ich habe erst bei Rinzai entdeckt, dass das gar nicht geht, sondern die Lösung liegt ganz woanders. Zitat Rinzai: Der wahre Mensch ist nicht von dieser Art. In Übereinstimmung mit den Umständen, wie sie gerade sind, macht er von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Also er löst es nicht auf, er kämpft nicht darum, das loszuwerden. Ich denke, man kann es auch so sagen, Vergangenheit kann man ja nicht mehr verändern. Was passiert ist, ist passiert. Und Bedürfnisse, die in der Vergangenheit entstanden sind, oder Ängste, die entstanden sind, kann man eigentlich nicht mehr verändern. Die sind immer da. Das ist ja das, was unseren Geist so rappel macht. Und ich kann mir, wenn ich Rinzai verstehen will, ein Bild machen, nämlich ich bestehe aus zwei Ichs. Einmal dem Eingebildeten, das eingebildete Ich, also das, was aus Vorstellungen entstanden ist. Und dieses Ich sieht die Welt eben durch die Brille seiner Konzepte, Vorstellungen, Wünsche und so weiter und lässt sich auch davon lenken. Das andere nennt Rinzai den wahren Menschen, der die Welt erkennt, wie sie wirklich ist und frei entscheiden kann. Er ist sein Karma nicht losgeworden, aber er kann von ihm Gebrauch machen. Er ist von ihm nicht abhängig. Also der Automat läuft und läuft. Und ich bin nicht mehr, wäre als wahrer Mensch nicht mehr abhängig davon. Aber ich berücksichtige bei meinen Entscheidungen, dass der Automat da ist. Also zum Beispiel weiß ich ja, dass ich mich schlecht fühle, wann ich mich schlecht fühle, wenn ich gelogen habe. Manchmal fühle ich mich gar nicht schlecht, das ist irgendwie völlig okay, kein Problem. Aber es gibt Fälle, wo ich schon vorher weiß, wenn ich das mache, fühle ich mich nachher scheiße. Also lasse ich das. Auch wenn ich weiß, dass ich mich in Wahrheit als vollkommen freier Mensch gar nicht schlecht fühlen müsste. Oder ich habe Abneigung gegen Obst, in Wahrheit völlig unbegründet. Also achte ich darauf, keins vorgesetzt zu bekommen. Oder ich weiß, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich nach eigentlich unsinnigen Bewertungen, wenn ich versagt habe, schlechte Leistung gebracht habe. Also strenge ich mich an, bin achtsam. Also ich akzeptiere mich, könnte man sagen, so wie ich mit diesem Automat eben bin, der mir Gefühle macht. Und ein entscheidender Punkt dabei ist, dass ich wach genug bin und hell genug bin, schnell und rechtzeitig eben vor einer Handlung, vor einem Wort, vielleicht sogar vor Gedanken, die kommen, schon weiß, welche Wirkung es macht. So oder machen wird, würde, wenn ich mich darauf einließe. Also so wach bin, dann könnte fast sagen, dass Ursache und Wirkung, zumindest in meinem Geist, in der Vorstellung schon, gleichzeitig auftauchen. Das nenne ich, so wenn ich Rinzai richtig verstehe, von meinem Karma Gebrauch machen. Mein Karma wirkt halt alles, was da unerledigt ist. Und ich verwende nicht viel Energie darauf, es loszuwerden. Auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass es sich ja durchaus schon verändern lässt. Vor allem den ganzen Sack meiner Konzepte und Vorstellungen. Dafür machen wir zum Beispiel die Koanarbeit. Wichtig finde ich das, was ich wo an anderer Stelle von jemand anderem mal gelernt und kapiert habe. Eine Frau, die hat das die Zwei-Schritt-Regel genannt. Dass ich erkenne und spüre aufgrund irgendeines Ereignisses die Wirkung meines Karma, also was der Automat da macht. Und dass ich das auch zulasse, verletzt sein, ärgerlich sein, frustriert sein. Im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt mich davon lösen und frei entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um. Das ist ja im Zen bei unserer Übung die entscheidende Frage. Immer wieder, wie gehe ich damit um? Nicht, was ist da gerade los oder sonst was, das kann ich, das brauche ich ja nur hinzugucken und erleben, sondern wie gehe ich damit um? Ja, und morgen versuche ich mal ein bisschen, wie kann ich mich dem nähern, immer mehr frei zu werden. Und ob sich dann irgendwas im Geist doch verändert oder nicht. Das ist ja für mich jetzt eine Zusatzbemerkung ganz am Rande, das Spannende und Interessante bei diesen Vorträgen, bei der Vorbereitung. Ich muss mir dann immer wieder neue Gedanken machen. Stimmt das überhaupt, was ich bisher erzählt habe? Ich habe diesen Vortrag anders, vor 12 Jahren gehalten, glaube ich. Ja, das habe ich noch gefunden. Und das Spannende ist dann wirklich, das alles nochmal genau zu gucken. Würde ich das heute nochmal genauso sagen, wie ich es damals aufgeschrieben habe. Und das wird für mich morgen wieder spannend. Hi.